Ja, einen wunderschönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Beim letzten Mal, als ich hier war, da war Lockdown und hier kein Gottesdienst, da haben wir einen Livestream gemacht. Umso schöner, dass heute ein paar Gesichter da sind, dass wir uns hier treffen können. Ich finde, das ist ein großartiges Privileg, was in dieser Welt, wenn man es als Gesamtes betrachtet, nicht selbstverständlich ist, dass sich Menschen auch ohne Corona treffen dürfen, ihren Glauben besingen dürfen, darüber sprechen dürfen in aller Freiheit. Das ist ein Riesenprivileg, finde ich. Und ich bin Gott unglaublich dankbar, dass wir solche Vormittage hier haben dürfen, indem wir ganz frei und offen von Gottes Botschaft reden können. Ich habe vorher schon besprochen mit dem Technikteam den Predigttitel. Den schmeiße ich jetzt ganz spontan nochmal um. Ich nenne die Predigt heute das Petrus-Problem. Das Petrus-Problem. Und ich glaube, dieses Problem, was ich heute erörtern möchte mit euch, haben sehr, sehr viele Menschen. Ich erlebe es nicht nur bei Menschen, die nicht gläubig sind, sondern ganz besonders bei Menschen, die in die Kirche gehen. Ich habe schon mit vielen Leuten aus Freikirchen gesprochen, die das Petrus-Problem haben. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen aus der katholischen Kirche, die das Petrus-Problem haben. Und dieses Petrus-Problem hängt zusammen mit der Geschichte von Petrus. Viele von euch kennen die Geschichte von Petrus, ne? Petrus, ein einfacher Mann aus dem Volk, wird von Jesus berufen, ihm nachzufolgen. Petrus verlässt seinen Beruf als Fischer, er geht los und er folgt Jesus nach. Und es zeigt sich in allen vier Evangelien, dass Petrus ein Typ war, der unglaubliches Feuer und unglaublichen Eifer hatte und der immer vorangehen wollte. Ja? Petrus war sehr schnell darin, auch Dinge zu sagen, die vielleicht ein bisschen unüberlegt waren. Ja? Einmal sieht er Jesus auf dem Berg der Verklärung und sagt, ja, jetzt müssen wir hier Hütten bauen. Und ja, er war sehr impulsiv. Ne? So vermittelt uns das die Bibel. Und dieser Petrus wollte die Dinge richtig machen. Er wollte vorne anstehen. Er hat sich auch oft vor die Jünger gestellt, hat gesagt, also wenn alle dich verlassen, ich nicht, ja, ich doch nicht. Ich werde derjenige sein, der mit dir geht bis ans Ende. Das sagte er zu Jesus. Und viele von euch wissen, wie die Geschichte weitergeht. Petrus verleugnet Jesus dreimal. Petrus wird konfrontiert mit seinem eigenen Versagen. Und dann lesen wir in Johannes 21, und diese Stelle möchte ich heute mit euch lesen, ein paar sehr interessante Verse, nämlich eine Begegnung zwischen dem auferstandenen Jesus, wir sehen es also nach der Auferstehung, und Petrus. Und ich glaube, es ist wichtig für uns erstmal zu wissen, wo befinden wir uns in den Gedanken von Petrus. Petrus hat versagt. Das ist ein Zustand. Petrus hat nicht gehalten, was er versprochen hat. Seinen eigenen Meister, seinen eigenen Herrn verraten und er ist geflohen. Und plötzlich begegnet ihm dieser auferstandene Jesus wieder. Und wir lesen in Johannes 21, ab Vers 15. Als sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieber, als diese mich lieb haben? Und er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, dann weide meine Lämmer. Und er spricht zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. So spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Und er spricht zum dritten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. So spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. Die Stelle ist allein schon theologisch sehr interessant. Wir können da im Urtext sehr interessante Sachen lesen, im Griechischen. Darauf möchte ich heute aber gar nicht so viel eingehen. Sondern ich möchte auf diese Frage eingehen, die Petrus hier versucht zu beantworten. Liebst du mich? Ich habe am Anfang gesprochen über das Petrus-Problem und ich habe noch nicht genau benannt, was dann dieses Petrus-Problem eigentlich ist. Und ich glaube, das Petrus-Problem, wenn man es in einem Wort zusammenfasst, ist Stolz. Und ich glaube, dass viele, viele, viele Menschen einen falschen, religiösen Stolz haben. Wisst ihr, es gibt Menschen, die eifern unglaublich für Jesus oder für andere Ziele. Und wenn man sie fragt, liebst du Gott, dann sagen sie, natürlich liebe ich Gott. Ich meine, jemand, der die Bibel liest und Gott voll nachfolgen möchte, der wird nie auf die Idee kommen zu sagen, nee, also das mit der Liebe, das ist nicht wichtig. Jeder, der Jesus nachfolgen möchte, wird natürlich von sich behaupten, ja, ich liebe Gott. Natürlich liebe ich Gott. Aber die Frage ist, was das für diesen Menschen bedeutet. Die Liebe, die Petrus gelebt hat und die Petrus verstanden hat, war eine Liebe, die sich darin ausdrückt, alles zu erfüllen. Die Liebe, die Petrus ausgedrückt hat, war, ich werde es richtig machen. Und dann bin ich derjenige, der es wert ist, von Gott geliebt zu werden. Dann bin ich derjenige, der es wert ist, vorne dran zu sein bei den Jüngern. Und auch wenn viele von uns sagen, sie lieben Gott, so glaube ich doch, dass da etwas fehlt bei einigen von uns. Ich möchte das mal aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal erzählt habe, aber ich erzähle es trotzdem. Als ich mich bekehrt habe, vor einigen Jahren, es war ungefähr vor 7 Jahren, wo ich mein starkes Bekehrungserlebnis hatte, ich war am Boden zerstört, ich war gefangen in Süchten, ich hatte einen ganz starken Minderwertigkeitskomplex, aber ich war Christ, gell? Und ich war sogar in der Jugendleitung. Und nach außen hin habe ich alles sagen und zeigen können, was die Leute so erwarten von einem guten Jugendleiter. Aber in mir drin war ich gefangen und zerstört und verunsichert. Und das führte so weit, dass ich eines Nachts als frisch verheirateter Mann, Jugendleiter auf aufsteigendem Ast, mitten in der Nacht das Haus verließ, auf die Straße ging, außerhalb vom Ort und mich vors nächste Auto werfen wollte. Und ich sagte, ich mache nicht weiter. Ich werde mein Leben beenden, weil ich sehe keinen Sinn in dem, was ich hier lebe. Und in dieser Nacht begegnete mir Gott sehr, sehr eindrücklich. Und er rettete mich vor dieser schrecklichen Entscheidung. Und ab diesem Moment fing ich an, Gott nachzufolgen. Ich fing an, wieder ganz neu ihn ernst zu nehmen und ihn zu suchen. Ich habe in dieser Nacht zu Gott gesagt, ich gebe dir noch eine Chance. Du musst mir zeigen, dass du wirklich das hältst, was du versprichst. Und dabei war es eigentlich so, dass Gott mir eine Chance gegeben hat. Nicht ich ihm. Und er zeigte sich in meinem Leben mehr und mehr und ich fing an, die Bibel zu lesen, ich fing an, Predigten zu hören, ich fing wieder an, ihn im Gebet zu suchen und die Beziehung zu ihm wuchs. Aber was auch in mir wuchs, war ein Eifer. Ich habe nämlich relativ schnell gemerkt, dass ich zum Beispiel das Wort Gottes relativ schnell und gut verstehen kann. Ich habe sehr, sehr viel gelesen, mir sehr, sehr viel merken können. Und ich habe gelesen und gelesen und ich habe Predigten gehört und Predigten gehört. Und aus einem anfänglichen Eifer wurde Religiosität. Denn irgendwann entstanden in mir nicht Gedanken von, oh, ich will Jesus, ja, Jesus und ihn allein, sondern in mir kamen Gedanken von, warum machen die anderen Christen nicht mehr für Jesus? Also warum lesen die nicht mehr Bibel? Ich meine, ich habe mich jetzt so richtig zu Jesus bekehrt, ja, und bin umgekehrt und habe gemerkt, dass Jesus mein Leben verändert. Und warum machen das die anderen nicht? Warum ist denen Jesus so egal? Warum hören die nicht mehr Predigten? Warum beten die nicht mehr? Warum sind die teilweise so lasch? Ja? Und diese Gedanken kamen in mir. Und aus einem Eifer für Gott wurde eigentlich ein Eifer, so wie Jesus auch Petrus hier herausfordert, hast du mich mehr lieb als die anderen, ja? Das ist nicht die Frage, die Jesus hier eigentlich stellen möchte, aber es ist eine Frage, die dem Typ von Petrus entspricht, ja? Hast du mich mehr lieb als die anderen? Und diese Frage kam in mir hoch. Habe ich Gott mehr lieb als die anderen? Folge ich Gott mehr nach als die anderen? Und auch wenn das gute Aspekte hatte, natürlich, weil ich wollte es für Gott machen, kamen auch falsche Aspekte mit hinein, die irgendwann Überhand nahmen. Und aus Eifer und aus Begeisterung für Gott und sein Wort wurde Stolz. Und das hätte ich nie zugegeben. Wisst ihr? Ein Christ gibt doch nicht zu, dass er stolz ist, wenn er sagt, er will Jesus voll nachfolgen. Also wenn jemand stolz ist, dann gibt er ja gerade dann nicht zu, dass er stolz ist. Also ihr versteht, was ich meine, oder? Gerade dann tun wir uns ja schwer, diese Dinge zuzugeben. Gerade dann haben wir eine innere Blockade zu sagen, ja, ich habe da ein Problem und ich bin vielleicht nicht auf so einem ganz tollen Weg, wie ich das meine. Vielleicht fehlt da etwas. Und in meinem Leben hat etwas gefehlt. Nämlich die Liebe Gottes. Und zwar nicht als ein theoretisches, theologisches Konstrukt, sondern als eine echte Erfahrung. Ich hatte schon mein Leben lang Probleme mit Liebe. Das kommt aus meiner Geschichte. Vielleicht sehe ich an anderer Stelle mal andere Aspekte aus meiner Geschichte. Aber ich hatte schon immer Probleme damit, Liebe für mich anzunehmen. Ich hatte nie groß Beziehungen, viele Freunde. Ich war immer so ein bisschen der Außenseiter aus verschiedenen Gründen. War so ein bisschen Eigenbrötler und tat mir oft schwer damit, anzunehmen, wenn jemand mir Liebe geben mochte. Und so war es hier auch. Ich habe Gott immer sehen können als der Richter und als der Herr und als der Souveräne und ja, auch als der liebende Vater, weil das steht ja in der Bibel. Ich kann es ja nicht verleugnen. Aber als echte Erfahrung, dass er mich liebt, das hat noch ein paar Jahre gedauert, nach meiner echten Bekehrung, bis ich das gecheckt habe. Und zwar nicht in meinem Kopf. Mein Kopf hat das natürlich kapiert, dass da drin steht, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Ja, okay, ich verstehe das, dass da drin steht. Aber was bedeutet das für mich? Ich glaube, dass vielen Menschen so eine Begegnung wie bei Petrus mit Jesus bevorsteht. Einerseits Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die brauchen diese Begegnung mit Jesus. Diese Begegnung mit Jesus, wo Jesus herausfordert und sagt, hey, möchtest du mich lieben? Möchtest du in eine Liebesbeziehung treten mit mir? Ich glaube, dass vielen Menschen diese Begegnung noch bevorsteht, hoffentlich. Aber ich glaube, dass diese Begegnung auch vielen Menschen bevorsteht, die Jesus eigentlich schon kennen. Aber die vergessen haben, worum es eigentlich geht. Und ich glaube, dass es so viele Christen gibt, die das vergessen haben. Ich habe mich schon mit so vielen jungen Männern getroffen, die diesen Petruskomplex haben. Und es passiert bei so vielen, vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Viele fangen mit einer vollen Begeisterung an. Und wenn man sie 20 Jahre später fragt, wo ist deine Begeisterung für Jesus? Dann erzählen sie einem, dass sie ausgepowert wurden, ausgelaugt, enttäuscht, ausgebrannt. Ja, das habe ich alles so ein bisschen zu wichtig genommen. Ja, diese Träume, die ich da hatte, von wie ich mein Leben leben könnte, das war alles unrealistisch, das war zu unausgewogen. Familie, Kinder, Haus, Job, ne, das muss ja auch noch alles mit rein. Und so versuche ich eben alles auszubalancieren. Aber in der Offenbarung spricht Jesus genau diese Haltung an, ne? Und er ruft die Gemeinde und sagt, kehr zurück zur ersten Liebe. Kehr zurück zur ersten Liebe. Hier sind ganz verschiedene Altersstufen vertreten, ja? Aber ich glaube, dass ein Feuer und ein Brennen für Jesus nicht abhängig ist vom Alter. Amen? Das muss nicht weggehen, das glaube ich. Es muss nicht weggehen, aber es wird weggehen, wenn eine Unausgewogenheit in unsere Beziehung zu Gott kommt. Von der einen Seite vom Pferd kann man fallen, indem man religiös wird. Das ist der Übereifer. Wenn plötzlich aus Eifer, Stolz und auch Verurteilung von anderen wird. Das kommt ja ganz schnell, ne? Wenn wir etwas gut machen, dann sind wir schnell darin, andere zu verurteilen. Von der anderen Seite vom Pferd kann man fallen, wenn man sagt, okay, dieses Feuer, das ist mir zu anstrengend oder das ist mir zu viel, ja? Ich möchte ein ruhigeres Leben. Ich möchte Jesus mitnehmen in mein Leben, aber vielleicht nicht unbedingt überall dahin gehen, wo er mich hinschicken möchte. Und die Mitte für unser Leben finden wir nur im Evangelium von Jesus. Ich glaube, wenn wir das Evangelium von Jesus verinnerlicht haben, und darum ging es bei Petrus, er musste die gute Botschaft verinnerlichen für ihn selber, um zu verstehen, wie seine Beziehung zu Jesus aussieht. Wenn wir dieses Evangelium verinnerlichen, dann wird es seine Kraft entfalten. Denn im Römerbrief steht, dass das Evangelium eine Kraft ist. Richtig? Römer 1. Es ist eine Kraft Gottes. Und die Frage ist, ob diese Kraft Gottes in unserem Leben uns vorantreibt oder ob da ein falscher Motivator ist. Und bei Petrus war es ein falscher Motivator. Sein Motivator war Leistung und war Profilierung. Das ist nicht der Motivator des Evangeliums. In Römer 4, Vers 4 lesen wir: Wer aus Werken handelt, dem wird der Lohn nicht als Gnade angerechnet, sondern nach Schuldigkeit. Was bedeutet das? Die meisten hier glauben, dass es einen allein wahren Gott gibt. Und wenn wir sagen, wir wollen diesem Gott nachfolgen, ja, dann entscheiden sich viele zu sagen, okay, ich werde ein echter Christ sein. Ich werde das Richtige predigen. Ich werde richtig leben. Ich werde genau das verstehen, was Gott sagen möchte, ja. Oft kommen wir dann in die Gefahr, auch andere abzuwerten und zu sagen, ja, du verstehst die Bibel falsch, ich verstehe sie richtig. Aber wir kommen schnell in dieses Denken, okay, ich werde es richtig machen, was Gott von mir fordert. Aber der Römerbrief sagt, okay, an sich ist das nicht schlecht, wenn du Dinge richtig machen willst. Nur, wenn du Dinge richtig machen willst, weil du das Gefühl hast, Gott fordert sie ein von dir, dann bist du ihm ja was schuldig. Dann musst du sie richtig machen. Ich meine, wir reden hier nicht von Eltern oder von Freunden, sondern wir reden von Gott, also von dem Schöpfer des Lebens. Und wenn der etwas anordnet, welches Recht habe ich zu sagen, nee, das mache ich nicht. Also wenn ich aus dieser Perspektive heraus lebe, wenn ich sage, okay, da gibt es einen allein wahren Gott, der hat Dinge angeordnet und die werde ich richtig machen, dann sagt die Bibel eines, das kannst du machen. Oder du kannst versuchen, danach zu leben und dir so deinen Platz bei Gott verdienen. Aber dann musst du alles richtig machen. Es ist wie mit Hausaufgaben. Ne? Ich hab 5 Kinder und mein Ältester ist in der Schule und der muss Hausaufgaben machen. Ne? Und bei dem kommt es manchmal vor, dass der nach Hause kommt mit seinem Hausaufgabenheft und dann sagt er, ja, das habe ich auf. Und dann kontrolliere ich das und dann schaue ich seine Hausaufgaben an, ob die Aufgaben gemacht sind. Super. Er geht in die Schule, am nächsten Tag kommt er mit einem Einmerker zurück. Einmerker, das sind so kleine Zettelchen, die dann ins Heft geklebt werden, wenn etwas nicht richtig war. Man kommt dann mit einem Einmerker zurück und dann sage ich, hä, wie kann das sein? Ich habe doch alles kontrolliert. Und dann sagt er, ja, ich hab eine Hausaufgabe vergessen. Die stand nicht im Hausaufgabenheft. Dann sage ich, hä, wieso stand die nicht im Hausaufgabenheft? Also ich kann nur kontrollieren, was im Hausaufgabenheft steht. Ja, ich habe vergessen, es von der Tafel abzuschreiben. So. Manchmal vergisst das, manchmal hat er einfach keinen Bock, das zu machen. Aber die Hausaufgabe ist nur dann richtig, wenn die ganze Hausaufgabe richtig ist. Wenn da aber eine Aufgabe vergessen wird, ja, dann kommt ein Einmerker zurück. Und dann steht da dran, nochmal machen. Nicht richtig. Und so ist es bei uns auch. Und das Problem hat jeder Mensch auf dieser Welt. Jeder Mensch weiß eigentlich, was er tun sollte, was Gott angeordnet hat. Die Bibel sagt, dass das Gesetz Gottes ins Herz des Menschen geschrieben ist. Bei jedem Menschen, egal ob du gläubig bist oder nicht, jeder Mensch weiß, was gut und böse ist. Seit Adam und Eva wissen wir das. Jeder Mensch weiß, was gut und böse ist, weil dieses Gesetz in unser Herz geschrieben ist. Wir alle wissen, wir sollen nicht lügen, wir sollen nicht stehlen, wir sollen nicht neiden, wir sollen nicht die Ehe brechen. Und doch gibt es keinen Menschen, der dieses Gebot erfüllen kann. Kein einziger Mensch auf dieser Welt schafft es, dem zu genügen. Und das ist ein Problem. Denn die Menschen haben sich entschieden, nach diesem Standard zu leben. Sie haben sich entschieden zu sagen, ich werde dafür sorgen, dass mein Leben gut ist. Ich werde dafür sorgen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich werde dafür sorgen, dass ich alles richtig mache. Ich werde auch entscheiden, wie mein Leben verlaufen soll. Und dann sagt Gott, okay, das kannst du machen. Aber dann musst du meinem Standard genügen, sonst darfst du nicht zu mir. Und das ist eine krasse Botschaft, die das Evangelium beinhaltet. Dass ein Mensch, der dem Standard Gottes nicht genügt, und zwar alle Gebote, wer dem Standard Gottes nicht genügt, darf nicht zu Gott. Und ich glaube, dass das auch die innerliche Trennung zwischen Petrus und Jesus war. Denn Petrus stand an diesem Punkt. Er wollte alles richtig machen, er hat es nicht richtig gemacht, also ist eine Spanne zwischen ihm und Jesus. Von seiner Seite aus. Die Wahrheit ist, dass nach dem Tod entschieden wird. Jedem Menschen ist bestimmt zu sterben, danach das Gericht, sagt die Bibel. Und jeder Mensch wird eines Tages vor Gott stehen. Und Gott wird fragen, wie hast du das von mir gegebene Leben gelebt? Jesus sagt an einer Stelle, dass wir uns für jedes unnütze Wort, das wir geredet haben, rechtfertigen müssen. Mal eine Frage, wer von uns muss sich dann vor Gott rechtfertigen? Okay, das ist die Mehrheit. Und an diesem Punkt bleiben viele Menschen stehen. Obwohl sie das Evangelium kennen, obwohl sie die Bibel kennen, bleiben Menschen gedanklich an diesem Punkt stehen. Ich hatte mal ein Gespräch in einem McDonald's, das war sehr interessant. Ich habe mit meinen Jugendlichen geredet über Himmel und Hölle nach dem Jugendabend. Und dann saßen so zwei relativ kräftige Männer am Nebentisch und dann sagt der eine zu mir, hey, was redest du da von Himmel und Hölle? Dann sage ich, ja, dann komm doch dazu, du kannst gerne mitreden. Und meine Jugendlichen gucken mich an, was machst du denn, Dave? Warum holst du die jetzt dazu? Und sie kamen an den Tisch und sie setzten sich hin, ne? Der eine war schon ein bisschen angetrunken und sie haben gefragt, was redest du da, Himmel, Hölle? Dann sage ich, ja, wir reden gerade über Gott und Himmel und Hölle. Darf ich euch eine Frage stellen? Sagen sie, ja. Wenn ihr jetzt sterbt, wo kommt ihr hin? Himmel oder Hölle? Dann sagt der eine, ich komme in den Himmel. Und den anderen frage ich, und du? Ich komme in die Hölle. Dann habe ich gesagt, okay, warum? Dann sagt der eine, ja, ich bin ein guter Mensch. Dann sage ich, okay, und warum kommst du in die Hölle? Ja, ich habe so viel Mist gebaut in meinem Leben, ich komme auf jeden Fall in die Hölle. Dann sage ich, okay. Die Gründe, die ihr hier nennt, sind beide falsch. Dann sagen sie, hä, wieso? Dann sage ich, ja, weil ob du in die Hölle kommst oder nicht, entscheidet ein Gesetz, nämlich das Gesetz Gottes. Hast du bestimmt mal gehört, ne? 10 Gebote, ja, ja. Okay, so, zum Beispiel stehlen. Hast du schon mal gestohlen? Sagen beide, ja, ja, oft. Okay. Hast du schon mal gelogen? Ja, ja, ganz oft. Okay. Hast du mal jemanden getötet? Nö, das habe ich noch nie gemacht. Soll ich dir wirklich glauben? Du hast eben gesagt, du bist ein Lügner. Na, auf jeden Fall kamen wir drauf, dass sie beide gegen das Gesetz verstoßen. Und da habe ich ihnen gesagt, okay, wie ist es denn bei einem Richter? Wenn man vor Gericht kommt, fragt der Richter, was du Gutes gemacht hast oder was du Schlechtes gemacht hast? Ja, was du Schlechtes gemacht hast. Ja, genau. Und nach dem, was ihr gerade gesagt habt, seid ihr schuldig oder unschuldig? Schuldig. Okay. Dann kommt ihr in die Hölle. Und dann habe ich pausiert. Und dann haben sie mich, hat einer mich angeguckt und dann wurde er sauer und hat gesagt, hä? Und dann kommst du ja auch in die Hölle. Oder bist du perfekt? Habe ich gesagt, nee, ich bin nicht perfekt. Ja, dann kommst du auch in die Hölle. Ja, genau. Wenn wir hier stehen bleiben, dann komme ich auch in die Hölle. Ganz genau. Das kann ja kein Mensch. Ja, genau, das kann kein Mensch. Sehr richtig. Also sie haben sich selbst schon an diesen Punkt geführt, ne? Und dann habe ich ihnen das Evangelium erklärt. Und dann habe ich gesagt, wisst ihr, was, wenn du vor Gericht stehst? Und der Richter schlägt den Hammer auf den Tisch und sagt, schuldig, du bist schuldig. Und plötzlich kommt der Sohn des Richters und sagt, Papa, ich bezahle seine Kaution. Ich bezahle seine Kaution. Dann ist er frei, oder? Auf dem Zettel steht zwar schuldig, und nach dem Gesetz ist er schuldig, aber wenn die Kaution bezahlt wird, wenn die ganze Strafe abbezahlt wird von jemand anderem, dann wird die Anklage zwar auf dem Blatt stehen, aber sie ist erfüllt. Der Anklage ist Genüge getan und dieser Mensch ist frei. Er darf gehen. Und das habe ich diesen beiden Männern gesagt. Und der eine fand die Botschaft nicht so gut. Und der eine fand sie sehr interessant. Ich weiß nicht, was aus ihnen geworden ist. Oder was Gott da weiter gemacht hat. Aber der eine hat kapiert, um was es geht. Und ich habe ihm erklärt, dass dieser Sohn des Richters, dass das Jesus ist. Und dass dieser Jesus auf die Erde kam, um dem Gesetz Gottes zu genügen. Denn der Einzige, der das Gesetz Gottes erfüllen kann, das ist Jesus. Der einzige Mensch, der das konnte, das war Jesus. Und Jesus sagte selbst einmal zu seinen Jüngern, ich muss bestimmte Dinge tun, um dem zu genügen, was Gott für mich vorgesehen hat. Diese Dinge müssen geschehen, die ich hier tue. Und Jesus wusste, dass er ein Ziel finden wird, nämlich am Kreuz. Und dass er sterben muss, damit die anderen leben können. Nicht, weil jetzt plötzlich die Menschen alles richtig machen können. Das ist nicht das, was Jesus bewirkt hat. Jesus hat nicht bewirkt, dass ein Christ plötzlich alles richtig macht. Sondern was Jesus bewirkt hat, ist, dass unsere Schuld bezahlt ist. Dass wir zwar jeden Tag verdient hätten, von Gott getötet zu werden. Jeden Tag. Weil dieses Leben, was er uns geschenkt hat, das schmeißen wir so oft weg, oder? Aber es gibt ein Gesetz, das da drüber steht. Und das ist die Liebe Gottes. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Wer an diesen Sohn glaubt, der kommt nicht ins Gericht. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Die beiden letzten Verse lässt man oft weg, ja? Aber die sind wichtig zur Erklärung. Denn auch diesen beiden Männern im McDonald's musste ich erklären, hey, du kommst nicht in die Hölle, weil du ein schlechter Mensch bist und du kommst in den Himmel, weil du ein guter Mensch bist. Sondern die Frage ist, was ist dein Fundament? Worauf kannst du vertrauen und bauen, wenn du vor Gott stehst? Worauf berufst du dich? Berufst du dich auf deine Werke und dein theologisches Wissen vielleicht jetzt bei Christen? Ne? Ich meine, stell uns das vor. Manche Menschen denken, sie können Gott gefallen, weil sie mehr über die Bibel wissen. Und dann stehen sie vor Gott und sagen, also, ich habe alle Bibelverse auswendig gelernt. Glaubt ihr, Gott ist davon beeindruckt, dass der Schöpfer des Lebens, der jeden Planeten mit Namen benennen kann, der jede Anzahl der Haare jedes geliebten Menschen kennt, glaubt ihr, er ist beeindruckt davon, wenn wir ein paar Verse auswendig können? Der Hebräerbrief sagt in Hebräer 11, dass wir Gott gefallen können mit zwei Dingen. Wir müssen glauben, dass er existiert. Das ist so der erste Schritt, ne? Die kleine Hürde. Und wir müssen glauben, dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Das heißt, wir müssen glauben, dass Gott uns Dinge gibt aus seiner Gnade heraus. Dann können wir Gott gefallen. Wenn wir das annehmen, was Gott uns geben möchte, dann können wir Gott gefallen. Denn dann kommen wir in eine Beziehung zu ihm, wo wir sagen können, aber lieber Vater. Wo wir sagen können, ich habe verstanden, dass du mich liebst und ich möchte dich lieben. Und vielleicht ist unsere Antwort dieselbe wie von Petrus, wo er sagt, Du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich liebe. Ich kann dir nicht mehr geben, als ich jetzt habe. Ich kann es nicht. Und vielleicht habe ich ganz wenig Liebe momentan. Und vielleicht habe ich eine überschwängliche Liebe. Aber das, was ich habe, das kann ich dir geben. Mehr nicht. Aber ich weiß selber, dass es nicht genügt. Ich weiß selber, dass meine Liebe niemals ausreicht, um die Liebe Gottes zu erwidern, die er mir gibt. Ich weiß, dass niemals meine Taten genügen können, um dem zu erwidern, was Gott in meinem Leben getan hat. Ich weiß, dass das niemals genügen wird. Aber ich weiß eines, Gott fordert mich nicht heraus, das dem zu genügen, sondern er fordert mich heraus, in eine Beziehung zu ihm zu treten und meinen Stolz abzulegen und zu sagen, okay, ich bin vielleicht nicht der tolle Hecht. Und wir sehen auch bei Petrus, dass er das noch nicht ganz verstanden hatte, weil ein paar Verse später zeigt er auf Johannes und sagt, und was ist mit dem? Ja, er hat immer noch so seinen Typ behalten, ja. Was ist mit Johannes? Ne? Und dann sagt Jesus, was kümmert er dich? Folge du mir nach. Und er fordert Petrus auf, seinen Stolz abzulegen, zu sagen, vergleich dich doch nicht mit den anderen, miss dich doch nicht an den Dingen, die du leistest und andere leisten, sondern miss dich an dem, welchen Platz ich in deinem Leben habe. Und wenn wir das annehmen, was Jesus getan hat, dass Jesus sagt, ich bezahle diese Schuld und ich leiste dem Genüge, was der Mensch eigentlich hätte tun sollen, und ich kaufe ihn frei, wenn wir das tun, wenn wir das annehmen für uns, wenn wir zu dem Ja sagen, dann kommen wir in diese Liebe Gottes. Dann kommen wir überhaupt erstmal in den Genuss, die Liebe Gottes zu erfahren und anzunehmen. Wir kommen aber auch erst dann in die Fähigkeit, Gott zu lieben. In 1. Johannes lesen wir, darin besteht die Liebe Gottes. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Erst dann können wir Liebe verstehen, wenn wir verstehen, was da am Kreuz auf Golgatha passiert ist. Und ich glaube, wir brauchen nicht noch mehr Gemeinden und Christen, die sich entzweien über theologisches Verständnis oder die sich spalten, weil die Lobpreismusik ihnen nicht gefällt oder weil da andere Erkenntnisse über den Heiligen Geist und über Geistesgaben da sind und so, sondern was wir brauchen, sind Gemeinden, die Jesus Christus in den Fokus stellen. Und sagen, wir schauen nicht auf den Leiter, auf den Lobpreisleiter, auf den Hauskreisleiter, auf den Pastor. Wir schauen auf Jesus. Wir schauen auf Jesus. Weil in ihm ist die gute Botschaft. Und in ihm wird unser Petrus-Problem gelöst. Bei ihm können wir unseren Stolz ablegen. Bei ihm können wir unser altes Leben ablegen. Bei ihm können wir aber auch unsere Schuld ablegen. Bei ihm können wir unser Versagen, unsere Gedanken, unsere größten Schwächen ablegen. Gott ist nicht überrascht über deine Schwäche. Er ist nicht überrascht darüber. Es gibt nichts, was wir vor Gott verbergen könnten. Und vielleicht gibt es Tiefen in uns, die sind so schrecklich, dass wir sie selber noch gar nicht kennen. Und Gott kennt sie. Und trotzdem lebst du heute. Trotzdem lebst du heute, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, trotzdem lebst du heute. Und zwar nur aus einem einzigen Grund, weil Gott dich liebt. Wenn Gott dich nicht lieben würde, hätte er keinen Grund, dass wir heute leben. Was können wir ihm geben? Gott braucht keine Gemeinschaft von uns, weil er ist Gemeinschaft in sich selber. Gott braucht keine Anbetung von uns, weil die Engelschöre beten ihn an seit Ewigkeiten, ja? Er braucht uns nicht, er will uns. Das müssen wir verstehen. Und so muss Petrus auch verstehen, dass der Ruf Jesu von Anfang an nicht ein Ruf war, Petrus, folge mir nach und diene mir, sondern Jesus sagt, folge mir nach und ein paar Jahre später wäscht Jesus ihm die Füße. Und Petrus ist angewidert und sagt, das kannst du nicht machen. Und Jesus sagt, doch, das kann ich machen. Weil ich habe dich berufen. Ich habe dich gerufen, nicht du mich. Ich habe dich gerufen. Und ich möchte ein Teil von deinem Leben sein. Nicht wir haben ihn erwählt, sondern er hat uns erwählt. Und wenn wir das wissen, Wenn wir das wissen von tiefstem Herzen, dann verstehen wir, was Gott in unserem Leben sein und tun möchte. Und vielleicht bist du heute Morgen hier oder auch im Livestream und du kennst die ganze Botschaft. Ich habe dir vielleicht heute nichts Neues erzählt. Ich komme heute nicht mit großen theologischen Worten und mit tollen Bibelauslegungen. Ja? Vielleicht bist du ein bisschen enttäuscht und sagst, ich würde gern mehr lernen von Gott, aber vielleicht geht es heute nicht darum, dass Gott etwas in deinem Kopf anspricht, sondern dass der Heilige Geist etwas in deinem Geist anspricht. Und wenn du merkst, dass der Heilige Geist etwas in dir anspricht, nämlich dass da etwas ist, was dich fernhält von einer Liebesbeziehung zu Gott, wenn da etwas ist in dir, das dich stolz und hart macht, dann hast du heute die Möglichkeit, das abzulegen. Aber es ist deine Entscheidung. Wir können uns entscheiden, daran festzuhalten und zu sagen, nein, ich möchte nicht, dass das, was ich mir hier als Fundament lege, erschüttert wird. Aber wisst ihr, die Bibel sagt, es gibt nur ein Fundament. Das ist Jesus. Und der lässt sich nicht erschüttern. Meine theologischen Erkenntnisse haben sich in den letzten 7 Jahren schon einige Male gedreht. Und das wird sich in den nächsten Jahren nicht ändern. Das wird immer wieder mal hier und dort und neue Erkenntnisse. Das ist gut so. Aber wisst ihr, was sich seit diesen 7 Jahren nicht geändert hat? Hoffnung. Dass ich weiß, dass da jemand ist, der mich liebt und der mich nicht loslässt. Wir haben vorgesungen, du bist treu, Herr. Du bleibst an meiner Seite. Du schämst dich nicht für mich. Und ich hoffe so sehr, dass wir das glauben können. Die Menschen, die am meisten leisten wollen, schämen sich auch am meisten für sich selbst. Und vielleicht bist du heute hier und du spürst diese Scham in dir. Du merkst, dass du eigentlich die dunklen Bereiche deines Lebens schon längst verdrängt hast, aber sie sind immer noch da. Dass du gar nicht mehr hinblicken möchtest, dass du auch dein Bild über dich selber nicht mehr verändern möchtest. Vielleicht bist du schon 30 oder 40 Jahre im Glauben. Es ändert nichts. Jeden Tag brauchen wir Jesus. Und so möchte ich euch herausfordern und euch heute einladen. Vielleicht können wir alle zusammen mal die Augen schließen. Und wenn du heute Morgen hier bist und du merkst, dass der Heilige Geist etwas in dir anspricht, dass da etwas zerbrochen werden muss, damit Platz gemacht wird für den Strom des Lebens, dann lade ich dich ein, deine Hand zu heben. Das ist nicht für mich, das ist nur ein Zeichen dafür, dass du sagst, ich möchte einen Schritt gehen. Ich lade dich ein, wenn du das machen möchtest, dann heb deine Hand und ich möchte für dich beten. Halleluja. Jesus, du kennst uns und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist. Du hast dich nicht entfernt aus dieser Runde, du hast dich entschieden, in uns zu wohnen. Du hast dich entschieden, dass wir dein Tempel sind, obwohl wir unvollkommen sind und obwohl wir nicht dem genügen, was du eigentlich möchtest. Aber Jesus, du genügst dem. Und wir kommen heute mit dem, was da in uns brodelt, mit dem, was da in uns verhärtet ist. Und du siehst unseren Stolz, du siehst da, wo wir uns nicht mehr darauf einlassen, unsere Fehler zu dir zu bringen. Du siehst da, wo wir uns nicht mehr auf Gespräche mit anderen Menschen einlassen, weil wir sie eigentlich innerlich verachten. Du siehst da, wo wir uns über andere innerlich erheben. Du siehst da, wo wir versucht haben, ein eigenes Ideal aufzubauen von uns selber. Jesus, du siehst all diese Dinge. Aber Jesus, du kannst Heilung bringen in unsere Seele und in unseren Geist. Du kannst Heilung bringen und du kannst dich neu zeigen in unserem Leben. Und Jesus, ich bete, dass du heute diese Dinge zerbrichst. Heiliger Geist, ich bete, dass du kommst und die Wahrheit aufdeckst, denn du sagst, du bist der Geist, der uns in alle Wahrheit leitet. Und so bete ich jetzt im Namen von Jesus, dass diese Wahrheit hindurchbricht. Ich nehme Autorität über jeden religiösen Geist, der hier wirken will. Und in der Autorität von Jesus bete ich, dass dieser religiöse Geist geht. Dieser Geist des falschen Anspruchs, dieser Geist der Verdammnis. Denn da ist keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Und die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Und diese Wahrheit spreche ich aus in der Autorität von Jesus. Geist der Verdammnis, ich befehle dir zu gehen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du diesen Raum einnimmst und dass du kommst mit deiner Gnade, Liebe und Wahrheit. Und ich danke dir für jeden Einzelnen hier. Ich danke dir, dass du jeden wunderbar gemacht hast, Jesus. Und ich danke dir, dass du geduldig bist mit uns und dass du mit uns ans Ziel kommen wirst. In Jesu Namen. Amen.